wie ist das für Amateure? Was sind deren Gedanken? Sehen die das halt immer noch auch für Profis als unabdingbar, die Rennen nach Hause zu bringen? Oder ja, also was sind halt Gründe und was ist es für einen Amateur noch auch noch wert, einen Rennen nach Hause zu bringen im Gegensatz zum Profi? Oder ist es für den Profi überhaupt auch was wert? Oder geht es am Ende nur noch darum, ja, 1, 2 und 3? Und das ist eine relativ philosophische Frage, sage ich mal. Aloha Konrad, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du bist weiter im Modus Weihnachtsmarkt und hartes Training auf Strava. Also, es geht großen Schritten Richtung 2023 bei dir.
Aloha Kalle und herzliche Grüße in die Altmark. Du bist auf Heimatbesuch offensichtlich und wir haben heute eine sehr schöne, stabile Internetverbindung. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Deine Eingangsthese mal aufgegriffen, so richtig rund läuft es bei mir überhaupt nicht. Strava blendet da wahrscheinlich ein bisschen, weil da werden natürlich nur die Perlen veröffentlicht und das Gefühl dazu. Manchmal eben nicht, aber da kommen wir später drauf. Wir haben eine pickepacke volle Folge vor uns, denn du hast einige Fragen gestellt und wir haben zahlreiche Antworten darauf bekommen und müssen das dann mal irgendwie ein bisschen organisieren und thematisieren. Es wird also so ein leichtes Q&A heute.
Ja, wir machen uns dann manchmal ja Sorgen, dass, also wir sind ja jetzt nicht die Zeitung, aber das gibt ja so ein bekanntes Winterloch oder auch ein Sommerloch. Davon sind wir verschont, weil unsere Community immer stärker wächst und die Leute Bock haben, Fragen stellen und mehr ein Teil sind und wir als eins auftreten. Also das finde ich cool und freue mich, die Fragen heute alle mit dir gemeinsam beantworten zu können.
Also, bringen wir mal ein bisschen Struktur rein. Ich würde gern anfangen mit den Fragen, die uns im Strava Club erreicht haben. Ja, vielleicht können wir darüber mal den Einstieg wagen, weil du hast gesagt, Fragen zum Saisonabschluss sind herzlich willkommen. Und wir greifen die Themen mal auf. Dann machen wir das doch glatt und fangen gleich mal an mit der ersten Frage.
Ja.
Welche willst du nehmen? Choose. Hast du es gerade
Ja,
offen?
ich habe es offen. Dann nehmen wir die Frage von Simon. Ein bisschen was zur Ernährung
Ja.
wäre interessant, Nahrungsergänzungsmittel etc. Ja, also allgemein Ernährung ist es so, dass ja grundsätzlich kann man natürlich sagen, gesund, ausgewogen, saisonal und so weiter. Was halt, denke ich, wichtig ist, vor allem für Ironman-Training, ist, sag ich mal, ja, das Fettstoffwechselthema, wo es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu trainieren oder nicht zu trainieren. Da hatten wir auch schon die ein oder andere Folge dazu, wo es dann auch speziell um ketogene Ernährung oder sowas geht. Was jetzt aber interessant ist, ist zum Beispiel, das habe ich jetzt erst vor 4 oder 6 Wochen eins gelesen und das andere Thema jetzt erst vor 3 Wochen, Thema Nahrungsergänzungsmittel und Mineralien. Also ich lese da halt relativ oft den Blog von My Sports Science. Das ist ein niederländischer Ernährungswissenschaftler, der halt immer relativ aktuelle Studien macht. Aktuell ist zum Beispiel so eine Studie, da ging es um das Supplement Eisen. Wenn ich in der Höhe bin, supplementiere ich natürlich mehr Eisen, weil die roten Blutkörperchen mehr werden aufgrund der höheren Partialdrucks in der Höhe. Oder gering, jetzt weiß ich jetzt nicht, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Und da ging,
Funktioniert auf jeden Fall.
funktioniert, genau. Es ging aber darum, zu welchem Moment man halt Eisen aufnimmt. Und da wirkt halt ein gewisses Hormon im Körper, dessen weiß ich jetzt nicht mehr genau, welches es war. Wenn man zum Beispiel gegessen hat oder trainiert hat, dann ist das ja alles Stress für den Körper und dann kann der Körper das Eisen nicht mehr so gut einlagern. Deswegen zum Beispiel kann ich aktuell sagen, Nahrungsergänzungsmittel Eisen sagt er am besten vorm Frühstück, wenn der Körper noch wenig Stress hat und am besten man hat noch irgendwie eine halbe Stunde Luft zur Einheit oder zur Nahrungsaufnahme, weil alles, was der Körper irgendwie aufnimmt oder kriegt, hemmt das. Und hat dann nicht den Wert, ist vor allen Dingen vielleicht auch für Frauen interessant, weil die das ein oder andere Mal wahrscheinlich sogar noch mehr Eisen supplementieren. Neueste Studie, die ich jetzt erst vor 2 Wochen bei ihm gelesen habe, ging um das Thema Salz. Ich habe natürlich dann das ein oder andere Mal jetzt auch, ja, da ich durch ein bisschen, dass ich einen höheren Wasserverlust habe, quasi manchmal in einer normalen Nahrung mittags dann oder auch abends beim Salat manchmal nachgesalzen. Und da geht es darum, dass es tendenziell, wenn man das langfristig abbaut oder nicht mehr macht, sogar besser ist, weil wenn der Körper schwitzt, bilden sich die Salzkristalle auf der Haut, aber wenn der Körper damit umgehen kann und nicht viel Salz im Alltag oder Training zur Verfügung hat, ist die Rückresorption von der Haut in das Gewebe besser und dadurch kann man natürlich so eine defizitären Lagen wie im Wettkampf besser trainieren. Also weniger Salz, natürlich kontrolliert, dass es halt nicht jetzt zu Krämpfen oder so kommt. Aber geht es natürlich vor allen Dingen um Natriumchlorid, also Jodsalz beziehungsweise Kochsalz, ist dann wahrscheinlich effektiver, so die neuesten Studien. Und das sind dann so Themen, die ich halt immer lese und dann gucke, ja, ob das passt, ob das für mich Sinn macht. Und da kann man eigentlich relativ viel finden. Ja, und aktuell noch ein nächstes Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme manchmal noch Vitamin D jetzt in der dunklen Jahreszeit.
Alright, das sind ja jetzt die, das ist die Teilfrage zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Da kann ich von meiner Seite sagen, absolut zurzeit gar nichts. Ich schwimme da einfach nur so durch. Und jetzt kommen wir mal auf den ersten Teil noch. Ernährung im Allgemeinen. Also hast du da noch irgendwelche Insights aus deinem Leben? Kommt bei dir immer das Schnitzel am Mittagstisch mit Pommes und Mayo oder ist es der Salat? Ja. Lass uns teilhaben. Wie sieht's aus?
Ja, das ist natürlich relativ vielfältig und ich versuche schon, sage ich mal, eher hochwertig Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, wenn ich welche nehme. Also es ist schon mehr eher primär Reis, Kartoffeln. Was halt ganz komisch ist, ich kann das nicht sagen, warum, aber wahrscheinlich, weil es so eine große Menge an Kohlenhydraten ist. Immer wenn ich irgendwie Kartoffelnockis esse, habe ich danach am nächsten Tag eine mega gute Einheit, wenn die intensiv ist und die läuft wie von alleine. Ich kann es wirklich nicht sagen, warum. Also ich versuche halt einfach sehr ausgewogen zu essen, aber tendenziell würde ich sagen, wenn Kohlenhydrate schon hochwertige und Nudeln erscheinen aktuell oder seit diesem Jahr nicht mehr so oft auf meinem Teller, wenn ich das allgemein zusammenfassen kann und Thema Fleisch. Also ich esse eigentlich jetzt nicht jeden Tag Fleisch, jetzt vielleicht 3-4 Mal die Woche, aber tendenziell dann eher auch Fisch oder dann eher Hähnchen. Also jetzt das Schnitzel erscheint jetzt nicht so oft. Also das muss ich schon sagen, da achte ich schon drauf. Und ja, ich esse relativ viele Eier. Also meist so schon am Tag 3 bis 4, wenn nicht auch manchmal mehr. Einfach auch mal mittags oder abends dann noch, wenn irgendwie was Reis mit Gemüse, dann halt einfach noch mit Ei dazu. Also ja, das ist jetzt einfach so als allgemeines Credo erstmal Richtung Ernährung.
Da wird auch mal ein Ei gebraten.
Naja.
Und Nina ergänzt im Strava Club, dass ja schon bekannt ist, dass du deinen Eistee-Konsum eingestellt hast und diese zuckerhaltigen Zwischengetränke geopfert hast, zugunsten deines natürlichen Fettstoffwechsels.
Das ist richtig, zugunsten des natürlichen Fettstoffwechsels. Ich sage natürlich aber jetzt in meinen 10 Tagen Überbrückungsperiode, Offseason, wie man es auch nennt, gebe ich zu, habe ich mir einmal 1 Liter Süßtrinke gegönnt.
Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. So, rasseln wir mal weiter durch. Weil die Frage war ja speziell zu deiner Ernährung und nicht zu meiner. Da bin ich ganz glücklich, weil meine Ernährung sieht zurzeit nicht so gut aus. Zu viel Süßigkeiten, zu viel Ungesundes und das wirkt sich auch deutlich auf die Performance aus. Also wer das schafft, mental in die Reihe zu bringen und mal wegzulassen, der wird auch mehr Freude am Sport haben. Ja, da fühlt man sich dann wacher, fitter und leistungsfähiger. Und die Gnocchis am Vortag kann ich bestätigen. Die geben einen guten Boost, ja, weil du dann offenkundig deine Kohlenhydratspeicher gut gefüllt hast und schön abliefern kannst. Du hast gerade deine paar Tage Off-Season angesprochen. Die nächste Frage von Marc ist zu den Alternativsportarten. Was hast du denn so gemacht? Ich habe gesehen, du warst ein bisschen wandern.
Ich bin auch wie du natürlich in Bergen gewesen und dann, also ich hatte meine Langlaufski dabei, wäre auch gern ein bisschen Langlauf gefahren, also vor allem Skaten mache ich lieber als klassisch. Da war es aber so, dass quasi die Schneelage, also in Deutschland waren es ja letzte Woche -5 bis -15 Grad, in Österreich waren es aber nur -2 oder auch +1. Deswegen war die Schneelage im unteren Bereich noch nicht so stark, dass man langlaufen konnte. Und dann stand natürlich als Möglichkeit Abfahrtski. Da aber die alte Saison quasi gerade abgeschlossen war und die neue direkt vor der Tür steht, war das natürlich für mich so ein bisschen ein Zwiespalt, so dass ich einfach gesagt habe, okay, die Strukturen, denke ich, sind schon noch ermüdet, weil das war schon ein langes Jahr, auch bis Dezember. Und ich denke halt, dass man, wenn man Abfahrtski fährt, da vielleicht ein bisschen vorbereitet sein sollte und nicht gerade irgendwie aus Bahrain auf von einem 70-30 auf die Abfahrtspiste stellt. Ja, das habe ich weggelassen, einfach aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass da irgendwie was passiert, aber ich habe einfach so gedacht, okay, das jetzt irgendwie in 4-5 Tagen einfach vollkommen unvorbereitet Abfahrt. Das letzte Mal Abfahrt bin ich vor 10 Jahren gefahren. Lassen wir weg. Und viel wandern. Und das Erstaunliche ist, ich hatte ja gestern meine erste intensive Einheit. Ich kann bestätigen von dir, wie in Südtirol, Konrad, wandern in der Saisonpause bringt einen richtigen Boost für den Einstieg.
Absolut, ist wirklich eine Top-Alternative und deine Vorsicht in allen Ehren. Wir haben ja an unserem Fußball-Nationaltorhüter gesehen, wie gefährlich Skiwandern sein kann. Ne? Da macht man einmal die Augen nicht richtig auf und schon ist das Bein durch. Das ist dir erspart geblieben. Dann noch die zweite Teilfrage, wie entspannt er sich vom Training? Er ist der Kalle und wie hast du dich entspannt? Hast du auch auftanken können, mental?
Ja, also was man ja vielleicht nicht sieht, so quasi, ist auch für mich immer wieder erstaunlich zu sehen, so wie wahrscheinlich auch jeder Amateur, der seinem Berufsleben nachgeht oder sein Arbeitsleben. Habe jetzt schon am Ende des Jahres, also ich gebe zu gemerkt, dass es alles dann auch schon wahrscheinlich viel war, jetzt nicht sportlich, also mir macht es unheimlich viel Spaß mit Training und so weiter, aber natürlich ist dann im November eine Wettkampfvorbereitung und dann geht aber natürlich schon auch die Strukturierung fürs nächste Jahr los. Und wenn man nicht aufpasst, ist man das ganze Jahr irgendwie auf dem Gashahn und hat halt irgendwie nie Ruhe. Ja, dementsprechend entspannt. Also ich war relativ viel in der Sauna, wandern in der Natur, hatte kein Handy dabei oder relativ wenig. Also ich habe jetzt nicht meine Bildschirmzeit angeschaut, aber die wird sich wahrscheinlich um 50-80% reduziert haben. Ein bisschen gelesen haben. Ja, und im Allgemeinen entspannen vom Training definitiv, mag, also einfach nichts machen. Das ist die große Kunst, auch für jeden Amateur und Profi, damit der Reiz wirkt. Das ist nicht ganz immer so einfach im Alltag, also auch im Profisport, weil es halt noch viele andere Aufgaben nebenbei gibt. Aber ja, also da muss man auf alle Fälle drauf achten, weil sonst ist es auch relativ einfach von der mentalen Seite oder von der, sage ich mal, Gesamtbelastungskomponente, jetzt nicht nur physisch, sondern mental, es geht ja einher, den Bogen zu überspannen. Und deswegen denke ich, sind so eine Phasen, wo halt einfach mal nichts ist, schon relativ wichtig, damit man einfach ja, mit sehr viel Energie in die neue Saison oder auch in eine neue Wettkampfvorbereitung starten kann.
Wie hältst du es mit dem schlechten Gewissen? Ich kenne es aus Erfahrung, dass man sich zwar vornimmt, jetzt mache ich mal so 1-2 Wochen ruhig, aber dann ständig das Gefühl hat, naja, also ich müsste wenigstens laufen gehen, ja, um da nicht jetzt einzubüßen und dann wieder bei Null anzufangen und so weiter. Konntest du das ausblenden oder bist du in dem gleichen Zwiespalt überhaupt oder war das jetzt für die 10 Tage völlig easy?
Das war für die 10 Tage relativ easy, aber Thema Laufen, also das weiß ich einfach aus zurückliegenden Jahren, also dass ich eine komplette Laufpause mache und 14 Tage oder 7 Tage gar nicht irgendwie auf den Füßen unterwegs bin, das mache ich halt nicht. Also das Wandern ist ja auch eine orthopädische Belastung dementsprechend. Ich war halt auch schon 3-mal oder so 4-mal 20 Minuten oder 15 Minuten auf dem Laufband, früh morgens einfach vorm Frühstück kurz, einfach um da ein bisschen Bewegung. Also es ist jetzt keine, wenn 15 Minuten laufen, das sind halt irgendwie 3-4 Kilometer irgendwas, ne, ganz locker. Aber das ist ja eigentlich keine Belastung, aber einfach so ein bisschen da, ja, den Laufrhythmus halt beizubehalten. Und das war für mich, denke ich, schon wichtig. Aber sonst hatte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, weil am Ende muss man natürlich sagen, weil Wandern ist auch eine kardiologische Belastung. Und wenn du dann trotzdem auf 6 Stunden oder 7 Stunden kommst, bei dir wird es wahrscheinlich dann sogar mehr sein als dein normaler Wochenumfang, wenn du mit der Family in Südtirol wanderst. Und wie gesagt, ich...
Naja. So viel ist es noch ja, nicht, ne? Aber
genau.
Ja, also ich finde trotzdem, du hast schon recht, es ist eine Art Belastung. Manchmal ist es auch sehr interessant, dass es so wie so ein Krafttraining ist, ne? Wenn du hochgehst steil oder auch wenn du runtergehst steil, ist ja schon so die Kraftpeaks sind ja viel höher, als wenn du normal in der flachen Laufen gehst. Ja, und der Kreislauf wird vielleicht etwas weniger beansprucht als beim Laufen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative und auf keinen Fall eine schlechte Vorbereitung aufs Laufen. Also wer das mal gemacht hat, im Gebirge eine Woche lang jeden Tag da eine Tour gehen, der kommt definitiv fitter zurück, als er gefahren ist. Und das ist immer gut. Lass uns mal die nächste Frage reinnehmen vom Chrissy. Der hat nämlich in einer Frage gleich mal 4 Fragen untergebracht. Da müssen wir jetzt mal schnell parieren. Das erste Thema ist Laufschuhe. Wie viele Paar Laufschuhe hast du im Einsatz? Wie oft werden die gewechselt?
Bestimmt, ich sag mal so 5 bis 7. Und ich laufe eigentlich schon jetzt nicht 7 Paar, aber ich laufe so 4 Paar in der Woche. 4 bis 5.
4 Paar in der Woche, das ist natürlich okay, du wechselst quasi viel. Natürlich hast du einen Ausrüster, das heißt, du wechselst jetzt nicht unbedingt zwischen verschiedenen Marken hin und her, aber zwischen verschiedenen Modellen. Also
genau.
Sozusagen, da kommt mal der harte Schuh, da kommt mal der weiche Schuh.
Genau, und so weiter. Einfach welche ich halt besser vertrage. Dann kommt natürlich auch mal einer, den ich schon länger gelaufen bin, der schon seine guten Jahre hinter sich hat oder ein paar Kilometer mehr. Und dann habe ich natürlich auch davon ein neueres Modell und so weiter. Dann kommt, kommt mal der Carbon-Schuh und dann kommt der mal nicht. Genau, einfach in dem Sinne halt.
Bei mir sind es tatsächlich 3 Marken, die ich laufe. Und insgesamt sind es dann 5 oder 6 Paar. Und da zählt auch tatsächlich ein Carbon-Schuh mit dazu. Ich habe jetzt schon mal erzählt, dass ich von meinem favorisierten Modell eins habe, was nur im Wettkampf gelaufen wird, dass der schön knackig und neuwertig bleibt, und ein älteres Modell, was dann auch im Training zum Einsatz kommt. Ja, wenn ich jetzt meine 15 mal eine Minute oder sowas da im Laufen absolviere, dann nehme ich gerne auch mal den schnellen Schuh. Auch wenn der schon abgelaufen ist, trotzdem hat er dieselbe Herausforderung für den Bewegungsapparat. Und das musste er auch trainieren und ich komme damit gut klar. Also da wird auch viel gewechselt. Also ich denke, 2 bis 3 verschiedene Paar Schuhe in der Woche bei meinen 3 bis 4 Läufen, das ist realistisch. Ich zieh auch mal den gleichen an. Man hat so manchmal so ein kleines Favoritenmodell, was einem gerade gut taugt, aber das wechselt bei mir tatsächlich.
Genau, also so, es gibt einen Schuh, den man echt immer gerne läuft, aber das kann ich auch bestätigen. Also es gibt dann Phasen so, da läuft sich das einfach richtig rund in dem und dann kann es ein halbes Jahr später ein ganz anderes Modell sein.
Genau, ich habe auch noch alte Modelle dastehen, wo ich früher fest von überzeugt war, das ist der beste Schuh, den ich jemals gelaufen bin. Dann probierst du den nochmal und denkst, ich glaube, so ein Fuß verändert sich auch mit der Zeit einfach. Der lebt irgendwie mit. Es ist ja auch, ne?
Nee,
aktuell habe ich gerade einen blauen Zeh wieder. Habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, ne? Bin ich mal so ein bisschen bei Kälte, habe ich nicht so richtig gemerkt, dass da wahrscheinlich die Socke nicht richtig saß. Und jetzt ist der Zeigezeh, der ist jetzt mal wieder blau. Das passiert bestimmt auch so dem einen oder anderen ab und zu. Ich habe halt ein Problem mit Kälte beim Laufen, weil die Füße einfrieren und ich nichts mehr spüre. So, aber Haken dran. Nächste Frage, Musik. Kalle, wie hältst du es mit Musik beim Laufen? Lange Läufe mit oder bist du völlig in der Natur?
Ich bin in meinem Leben noch nie mit Musik gelaufen. Okay. Der wird das auch nie tun.
Gut, das habe ich früher tatsächlich auch mal gesagt, als das alles mit diesen portablen Geräten und so und Kopfhörern anfing, da war ich auch komplett anti und meinte, man muss ja seinen Atem hören und man muss sich spüren und die Natur und ja, ich gebe zu, ich höre gerne Podcasts und Musik beim Laufen, das bringt mich in so eine chillige Stimmung und bei Musik, er fragt ja auch sogar welche, es ist tatsächlich dann doch eher schnelleres, motivierendes und bei mir aus der Rockschiene. Ich habe so Playlists angelegt, je nach Lust und Laune. Entweder so Klassiker, so wirklich Oldschool, The Clash zum Beispiel, ja, oder halt was Moderneres habe ich dann da auch in der Playlist abgelegt, dass man sich da noch ein bisschen motiviert. Also Musik kann auf jeden Fall das ganze Ding kurzweiliger machen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt hier so eine Stunde 20 auf dem Zettel und will das Ding locker und ruhig abspulen. Ja, da passiert ja eigentlich nichts in der Zeit. Dann kann man sich ein bisschen entertainen. Alright, dann sagte ich ja schon, Podcasts höre ich auch gerne beim Laufen. Und die dritte Frage von Grigi geht in die Richtung, welche Konkurrenz-Podcasts hören wir denn? Also Konkurrenz ist ja so ein Begriff, ich nenne das mal Mitanbieter. da höre ich tatsächlich ziemlich viel. Wie sieht es bei dir aus? Hörst du in andere Triathlon-Podcasts rein?
Ah, Triathlon-Podcasts eher weniger. Also eher allgemein. Also
nur deinen eigenen.
Na, den höre ich manchmal. Kann ich unsere Stimmen nicht hören, Konrad. Weil ich höre.
Ist schwer. Ist wirklich, sich selbst zu ertragen, ist die hohe Schule.
Genau, das ist wirklich hart. Ich höre manchmal Besenwagen. Dann höre ich manchmal Baywatch Berlin und einen suche ich gerade jetzt raus, den habe ich, bin ich durch drauf gekommen, weil der Eliud Kipchoge interviewt hat. Das ist ein britischer Podcast. Das ist irgendwie ein Arzt aus London, der jetzt aber nur noch Podcast macht. Wenn du jetzt deine erzählst, dann kann ich da mal gucken, wie der hieß. Und von denen habe ich mir halt jetzt bestimmt schon so 10, 15 Folgen angehört, weil der ja schon sehr interessante Person halt da hat. Eliud war schon ein bisschen schwierig, also gut, aber das war vom Zuhören schon sehr anspruchsvoll, sag ich mal.
Ja, musst du halt genau hinhören, ne? Dann wegen der Sprache. Naja,
genau. Klar.
Also ich höre tatsächlich andere Triathlon-Podcasts, zum Beispiel von Trimarkt, hier dieses Carbon und Laktat oder auch ihren Trainings-Podcast Power and Pace. Aber es kommt immer drauf an, tatsächlich, wer den moderiert und wer dort spricht, weil man gewöhnt sich ja mit der Zeit an Stimmen. Und wenn die Stimmen mir nicht taugen, dann höre ich mir auch die Folgen nicht an. Ansonsten darf es auch gerne ein bisschen nerdy werden. Also ich höre mir die Coaches Corner an von Dr. Zeller oder jetzt Rösler.
Fall.
Ja. Und
ja.
Oder ich höre von Björn Gaesmann den Junk Miles Podcast gerne an. Also die sind sehr, sehr lang und sehr ausführlich immer, aber auch immer sehr in die Tiefe rein. Und wer da mal was Längeres braucht, ja, für zum Beispiel mal 2 Stunden Rolle, da kann man sich sowas mal reinziehen. Ist auch immer schön mit einem Thema nominiert. Und wenn einen das Thema interessiert, dann kann man das da auf jeden Fall auch gut reinhören. Also ich höre mir das gerne an, was die anderen so zu sagen haben. Ich habe auch schon bei Pushing Limits reingehört, klar. Das habe ich auch. Oder ja, das andere ist YouTube, aber das kann man ja auch manchmal hören hier, wenn jetzt zum Beispiel Videos von Felix Henschel und so weiter, das gucke ich dann auf der Rolle. Versuche mich abzudaten, was die anderen an Videocontent so raushauen. Da ist ja auch öfter mal ein Sanders dabei und so weiter. Ist jetzt ein bisschen über die Frage hinaus, ja, aber egal, machen wir Haken dran, also da bin ich breit aufgestellt und lasse mich beim Laufen und vor allem auch beim Radlfahren bedudeln, na, das macht mir Bock. Dann seine letzte kurze Frage, wie ist der Status beim Klopp-Merchandise? Ja, kann ich dir ganz offen sagen, es gibt Entwürfe, Thomas, ja, aber aktuell sind die Beschaffungskosten extrem hoch. Und ich weiß nicht, ob das sich am Ende jemand leisten möchte, so ein, sagen wir mal, wenn du jetzt Radequipment machst, ja, eine Shorts mit Träger und dazu ein passendes Trikot, ja, da bist du im Setpreis aktuell so bei 180 Euro. Und das ist schon richtig viel Geld, ja, also für Klamotten. Wir werden aber da dranbleiben und gucken, ob sich irgendwann da mal die Tür öffnet. Ja, und spätestens, wenn die Quali da ist für die WM. Ja, wir sagen immer Hawaii, aber wir wissen ja nicht genau, wo die Reise hingeht. Spätestens dann müssen wir was auf den Markt bringen, das ist klar.
Das stimmt.
Dann sind wir unter Druck.
Da stehen wir.
Also in der Pipeline ist alles, ne? Das ist klar.
Das ist klar, auf alle Fälle. Und jetzt für alle Hörer, die vielleicht dann nicht immer so komplett drin sind, Ironman hat ja jetzt auch quasi ob Gegenwind von Profis oder Amateuren, sei mal dahingestellt, aber die Profi-Startplätze wurden fürs nächste Jahr, für die ersten beiden Rennen, einfach mal jeweils um einen erweitert. Also in Südafrika gibt es jetzt 4, in Texas gibt es 5. Das sind in den ersten 2 Monaten erstmal 9 Quali-Plätze, ich wollte schon für Hawaii sagen, für die WM. Ja, schon krass auf alle Fälle und wir bleiben dran. Und diesmal heißt es nicht Ziel Hawaii, sondern halt dann Nizza.
Wenn es denn bestätigt wird, das ist ja die finale Bestätigung fehlt ja immer noch. Das war ja der Call von Frodo, der sagte, ey Leute, wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wo. Es ist nicht final. Es ist nicht verbindlich. Also es wird ja zu 99% so sein. Ja, aber es ist noch nicht announced.
Aber du hast wahrscheinlich Inside-Infos, wahrscheinlich pokert Erkner noch. Also ist jetzt mit im Gespräch auch.
Ist alles im Gespräch, genau. Hier eine schöne WM unter richtig harten Bedingungen ist immer möglich, ne? In Brandenburg, in the desert. Alright, Kalle, wir müssen wieder ernst werden. Ja. Ein Thema kommt noch rein von Christina, und zwar geht es um dein Stabi-Training und auch Krafttraining. Wie lange, wie oft?
Ja.
Fangen wir mit Stabi an und gehen dann zur Kraft.
Also Stabi-Training, ja, also mindestens, also nicht tagtäglich, aber alle 2-3 Tage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Terraband-Training im Schwimmtraining auch dazu noch zähle, dann habe ich es eigentlich am Tag immer mindestens 10 mit 15 Minuten. Wenn ich auch noch Dehnung und Deckrolle dazu zähle, dann können wir jeden Tag eine halbe Stunde rechnen. Und sonst nochmal einmal die Woche relativ spezifisch als Einheit, so dass es halt auch drin steht und nicht zusätzlich ist. Krafttraining, auf alle Fälle halte ich viel von, möchte ich auch wieder mit einbauen. Das Problem ist halt aber vor allen Dingen, also jetzt zurückliegend, also das letzte 3-4 Monate, dann in der Saison oder Wettkampfvorbereitung, war es relativ wenig, weil es ist halt mega schwierig halt unterzubringen. Also der Punkt 1 ist, du kannst es halt irgendwie an einem Ausdauertag machen, wie es viele halt machen, wenn du halt viele Einheiten irgendwie im GA-Bereich gemacht hast. Finde ich aber dann irgendwie schon relativ anspruchsvoll, halt als vierte Einheit ein Krafttraining zu machen, wenn du GA, okay, du hast jetzt nicht irgendwie eine hochintensive Ermüdung durch hohe Intensitäten, aber bei 5 oder 6 Stunden GA-Training bist du ja trotzdem irgendwie vorermüdet. Und muss ich einfach sagen, manche mögen das anders sehen, aus persönlichen Eindrücken und Empfinden. Ja, ist es da, dass ich das da wenig als sinnvoller achte, da noch große Gewichte am Arm zu stemmen, weil halt einfach meine Strukturen vom Gefühl her ermüdet sind. Und das andere ist halt, wenn man es halt, was ich dann auch teilweise gemacht habe, am Entlastungstag in der Wettkampfvorbereitung gemacht habe, wo dann auch die Intensitäten waren, merke ich halt, dass ich nächsten Tag, wenn dann hohe Intensitäten eventuell im Lauf anstehen oder vielleicht auch im Schwimmen, auf dem Radfahren ist es nicht ganz, oder im Radfahren ist es nicht ganz so schlimm, aber das folgt meist dann erst am 2. oder 3. Tag, dass ich halt mega steif in der Hüfte bin. Ja. Und da einfach so die Motorik durch den hohen Kraftreiz nächsten Tag einfach so verzögert umgesetzt habe. Deswegen ist das Krafttraining tendenziell im Winter mehr und im Sommer in der Wettkampfperiode deutlich weniger, wo es dann eher Richtung Stabi und allgemein geht.
Ist auch im Spitzensport auf jeden Fall eines der letzten Instrumente, die man anfasst, ne? Das Krafttraining, weil man hat vorher so viel Aufgaben, die man ja erstmal ausfüllen muss und erledigen muss. Also ich meine jetzt tatsächlich speziell Krafttraining, also wirklich mit hohen Gewichten sauber arbeiten. Das ist ja kein Stabi. Stabi ist ja abzugrenzen davon, ne? Aber dem wissenschaftlichen Stand kann man so beurteilen mit, es ist umstritten. Ja, ab wann es wirklich Sinn macht, noch Krafttraining ins Training einfließen zu lassen. Und da hängen natürlich diese Umstände, die du gerade genannt hast, vordergründig mit als Argument drinnen. Ne? Wenn man eh schon so eine hohe Gesamtbelastung hat, dann ist die Gefahr, dass man einen negativen Effekt erzielt, sprich eine Verletzung, sehr, sehr groß einzuordnen. Und der Nutzen, der ist halt umstritten. Ja, wie viel jetzt in einem Ironman-Triathlon die Komponente Krafttraining am Ende ausmacht. Ja? Das ist völlig abzugrenzen vom Stabi-Training. Da ist man sich vollkommen einig. Das ist absolut wichtig. Und wer auch unsere Montagseditionen jetzt gehört hat von Marcel und Micha, der wird wissen, dass Marcel Verfechter ist vom Stabi-Training und auch empfiehlt, vor Laufeinheiten oder vor intensiven Radsessions immer eine Art Stabi-Training zu machen, um den Muskel vorzubereiten, um die Spannung da erstmal reinzubringen und so weiter. Und wenn du dann das wirklich so akribisch machen würdest, wie Marcel das empfiehlt, dann hättest du ja vor jeder Hit-Session, vor jeder intensiven Einheit vor jeder Kerneinheit oder wie auch immer du es nennen möchtest, hättest du 20 Minuten Stabi-Training. Ja, und er hat ja auch irgendwann mal ins Spiel gebracht, dass das Thema ein Viertel deiner Trainingszeit sollte Stabi-Training sein. Und da reden wir noch nicht von Kraft. Das käme dann ja noch on top. So, jetzt habe ich schon angeteasert, diese Montagsfolge mit dem Krafttraining. Die wird übrigens auch sehr, sehr fleißig gehört. Da ist das Ziel, die Trainingswoche im groben Raster vorzugeben, wie Marcel sie empfehlen würde als Coach. Und auch da erreichen uns Fragen zu. Ja, weil natürlich Training und Trainingswissenschaft und Trainingsempfehlungen, die sind natürlich nie so eindeutig zu verstehen. Und da hat uns der Thomas eine Nachricht geschrieben. Erstmal Grüße an dich. Da geht es vorrangig um dieses HIIT-Training, hochintensive Trainingseinheiten, und um dieses 80-20-Prinzip. So, und da lese ich aus der Frage heraus die Abgrenzung, die Schwierigkeit. Ja, was ist HIIT? Wie zählt man das und was meint diese 80-20-Regelung oder 90-10, wie auch andere sagen? Und da muss man mal kurz beim Urschleim anfangen. Was ist denn für dich HIIT-Training, Kalle? Wo würdest du das einordnen?
Was meinst du jetzt quasi?
Ab wann ist HIIT HIIT? Ist Schwelle HIIT oder Überschwelle oder über?
Na, über ist schlecht, weil dann deine Laktatbildung zu stark steigt. Das wollen wir nicht. Also bei mir geht's eher darum, dann VO2 Max. Das andere, was du jetzt vielleicht beschreibst, HIIT, über richtig knallhart, ist dann vielleicht eher so eine Art Sprinttraining. Also ich sag mal jetzt von Laktat, vielleicht bis über vier bis acht, vielleicht bis 9 Millimol. Wenn es dann in Richtung 12 oder 13, 14 geht, was ich auch schon mal geschafft habe, dann ist das nicht unbedingt förderlich.
Naja, das ist halt, ich glaube, hier steckt drin dieses Trainingsmodell polarisiert. Ja, das war ja viel auch in diesen ganzen YouTube-Videos erklärt und war ein gewisser Hype. Ja, ist es auch nach wie vor. Und dass es sinnhaft ist, haben ja wesentliche Studien, nehmen wir mal die von Ronestad zum Beispiel, der hat ja diese 30-30 Intervalle oder 30-15, ja, wo quasi kurze, hochintensive Belastungen von kurzen Pausen gewechselt werden und das Ganze dann in Sets umgesetzt wird, ist Klassiker auf dem Fahrrad, ja, als Trainingsform. Das ist auch nahezu bewiesen, dass das Effekte bringt auf die maximale Sauerstoffaufnahme. Und die maximale Sauerstoffaufnahme ist ja am Ende die Größe deines zur Verfügung stehenden Motors. Ja, und der wird dann in der Zuspitzung Richtung Wettkampfleistung dann noch ökonomisiert, wie es so schön heißt. Aber ohne das jetzt komplett ausarten zu lassen, muss man als allererstes mal definieren, was ist HIIT? Also High Intensity Training, so wie ich es verstanden habe, ist definitiv über jeglicher Schwelle.
Ja, okay. Ja,
oberhalb. So.
Definitiv.
Und da wird im Radsport und im Triathlon aktuell gerne diese FTP, die Functional Threshold Power, zur Rande gezogen. Das ist die Leistungsfähigkeit, die du über eine Stunde lang aufrechthalten kannst. Das ist natürlich auch ein hypothetischer Wert, weil kaum einer setzt sich eine Stunde lang all out auf dem Fahrrad und guckt dann die Durchschnittswatt an und sagt, wow, ich habe jetzt wirklich alles reingehauen, ich habe Vollgas gegeben, eine Stunde lang, und ich habe jetzt 248 Watt Average, das ist jetzt mein FTP. Ja, sondern es wird alles über Stufentests oder über Rechenmodelle hochgerechnet, und dann hat man irgendwo so einen Wert, und es ist am Ende immer ein Bereich, es ist ein Richtwert. Klar ist, wenn du HIIT-Training meinst, dann musst du über diesen Bereich trainieren, und das schaffst du durch diese Intervallform, ja, wie zum Beispiel 30-30. Da müssen diese 30 Sekunden Belastung bei 120-130% ungefähr von deiner FTP-Leistung liegen. Ja, wir wissen alle, das ist nicht ganz exakt, sondern das ist ein Bereich. Es muss auf jeden Fall richtig straff sein. Ja, so, dann zählt's. So, und dann kommt diese 80-20-Regel ins Spiel, und die meint Im Wesentlichen 80% deiner Einheiten sollten in einem ruhigen Grundlagenbereich absolviert werden und deine Grundlagen trainieren, dein Fettstoffwechsel, dein aeroben Stoffwechsel. Und nur 20% sollen in diesem hochintensiven Bereich stattfinden, weil sonst droht Überlastung. Ja? Und Überlastung bedeutet, die Leistung entwickelt sich nicht, sondern geht zurück. So, und nun ist die Frage der Zählweise sehr, sehr spannend. Da gibt es auch noch ein Video von der Triathlon-Crew von Doc Zeller. Denn richtig gezählt wäre es so, dass du die Einheit, wenn die einen 30-30-Intervall beinhaltet, als komplette Einheit mitwertest zu diesen 20%. Ja, dass du sagst, okay, die Session hat ein Hauptziel und das Hauptziel ist HIIT. Also zählt die komplette Session zu diesen 20%. Sonst würdest du niemals auf 80-20 kommen, weil wenn du das mal ausrechnest, wenn du jetzt nur diese 30 Sekunden Belastung immer zählen würdest, wie hoch dann der Anteil HIIT in deinem Gesamttrainingsmix wäre, da wärst du bei 1% wahrscheinlich oder unter 1. Ja, weil das ist überhaupt gar nicht auf 20% möglich. Es sei denn, du trainierst nur 3 Stunden die Woche und machst dann dementsprechend viele intensive Einheiten. Dann kommst du ungefähr, wenn du das ausrechnest auf die Sekunde, auf diese 80-20, das ist natürlich nicht gemeint damit, sondern tatsächlich 20% deiner Sessions sollten dieses Hauptziel haben. Ja, und 80% der Sessions sollten das Hauptziel Grundlage haben und wirklich entspannt. Und eine Teilfrage noch von Thomas, er bringt dort ein Beispiel von einer 120 Minuten Grundlageneinheit, wo 2x20 Minuten Schwellenintervall integriert sind. Und er schreibt noch dazu, also bei 100% FDP. Da sind gleich 2 spannende Themen drin. Und zwar Schwellenintervalle und dann noch, werden eigentlich.
Na, und dann, fragt er dann quasi, ob das dann als hochintensiv zählt.
Genau. Das sind so die 2 Fragen. Ne? Also erstmal der Hinweis, in der reinen Lehre werden Schwellenintervalle nicht bei 100% FDP geleistet, sondern bei 90-95%. Man nähert sich quasi von unten an die Schwelle heran. Ja. Und die zweite Teilantwort ist, es ist kein HIIT. Ja, denn hochintensives Training wird definiert mit überhalb dieser FDP und zwar deutlich. Ja, weil du wirst mit dem Schwellentraining auch diesen FDP-Wert und auch die maximale Sauerstoffaufnahme nicht triggern. Das wird sich nicht verbessern dadurch, sondern das ist eigentlich ein Instrument der Ökonomisierung und gehört inhaltlich eher in die Wettkampfvorbereitung. Stimmst du dazu?
Ja, soweit schon. Aber was du hast gesagt, also quasi die VO2 Max vermessen, also nicht die die verbessert sich schon auch ein bisschen, aber nicht so immens, ne? Also die wird ja immer mit angetriggert, auch beim GA und so. Aber grundsätzlich, so wie du es erklärt hast, auf alle Fälle, 2x20 Minuten bei FDP. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Da müsste man komplett erholt sein. Und ich weiß jetzt nicht, auf welcher Distanz du unterwegs bist, Thomas, aber einfach jetzt mal so von 30-30 auf 2x20, so einfach vom Gesamtaufbau, da kann man halt auch noch Zwischenstufen wie 8, 10 oder so weiternehmen. Aber wie du halt sagst, deutlich unter der FDP, weil der Anspruch sonst und die Ermüdung halt eine viel zu hohe ist und die FDP fährt man so und so nicht im Wettkampf.
Genau, außerdem kennt man sie nicht genau, weil es ist natürlich von vielen Faktoren immer tagesaktuell abhängig, ja. Und mir erscheinen 100% der FDP 2x20 Minuten auch als Killer-Einheit. Und dann würde der Zweck der Session auf keinen Fall mehr Grundlagenausdauer sein. Ja, sondern das wäre dann ein Einfahren, ein ausführliches und ein Ausfahren. Und der Hauptzweck oder die Hauptwirkung dieser Session wäre tatsächlich ein Schwellentraining mit dem Ziel der Ökonomisierung deiner Leistungsfähigkeit. Und das ist tatsächlich ein Thema, was wettkampfnah gemacht wird, damit du vielleicht auf einer olympischen Distanz oder auf einer Sprintdistanz möglichst nah rankommst an deinen FDP-Wert in der Radleistung, im Radsplit. Ja, dass du den dann auch am Ende liefern kannst, dass du das auch körperlich umsetzen kannst. So, und Ganz konkret hat er noch gefragt, wie viel Prozent FDP, ab wann fängt HIT an? Ja, und bei mir ist tatsächlich HIT über 100%. Ja, bei über 100% weiß ich genau, da passieren stoffwechselseitig Dinge, die den Körper in die Richtung bringen, dass er sich adaptieren muss und den Motor vergrößern muss. Und das ist das Ziel von diesem polarisierten Ansatz. Einerseits die Basis stärken, macht auch den Motor größer. Andererseits über die 100% Leistungsfähigkeit gehen, um entsprechend die maximale Sauerstoffaufnahme noch zu erhöhen. Also wenn ich jetzt in Prozente sagen müsste, vielleicht 105, 110, das ist dann schon HIIT-Training. Und da sieht man mal eher so diese 3 bis 5, manche machen sogar bis zu 8 Minuten Intervalle in diesem Bereich bei 105 bis 110%. Und die ganz kurzen Dinger, die Ronestadt-Prinzip, die musst du natürlich noch intensiver ansetzen. Das geht teilweise bis 150% hoch, wenn du die richtig hart ballerst.
Genau, und da vielleicht noch ein kleiner Insider-Tipp, weil wir jetzt ja komplett in der Trainingswissenschaft sind. Also wurde nicht im Radfahren getestet, habe ich auch schon mal in der Folge letztes Jahr erzählt. Erzähle ich auch Athleten, wenn sie mich fragen oder die Intervalle fahren. Der Anfangspeak, also sagen wir mal, man fährt die bei 350 Watt bis 400. Ich sage jetzt mal einfach für einen Amateur vielleicht 350 bis 360. Wenn er die ersten 4-5 Sekunden dann, sage ich mal, mit 390 bis 400 beginnt, ist der Effekt bei den 30-Sekunden-Intervallen ein höherer, weil quasi das System einfach schneller angetriggert wird und man schneller in einem hohen Bereich ist. Und da gab es halt Studien im Langlauf, auch bei dem 30-30-Intervallen am Berg, bei Skilangläufern halt, was das Beste ist, konstant mit einem höheren Anfangsimpact oder gesteigert quasi, dass man ruhiger anfängt und dann halt härter fährt. Und da war das mit dem höheren Anfangsimpact und dann auch ein bisschen weniger während der höchste Effekt auf die VO2 Max.
Ja, ließ sich auch übertragen, ist mir auch bekannt, auf die etwas längeren Intervalle im hochintensiven Bereich. Also nehmen wir mal an, du hast ein 5-Minuten-Intervall auf dem Menü. Da hat sich es auch als vorteilhaft erwiesen, wenn du die ersten 1,5 Minuten noch höher reingehst und dich dann auf ein gewisses Niveau wieder runter reduzierst, dann schaffst du es, mehr Sauerstoffaufnahme in diese 5 Minuten reinzupacken. Und das ist wohl immer das Kriterium gewesen, wenn du das misst über eine Spiro, wie viel Sauerstoffaufnahme kannst du tatsächlich umsetzen in einer bestimmten Zeiteinheit. Und so wie du sagst, macht Sinn, höher ranzugehen und sich dann auf ein Niveau zu pegeln. Damit hast du mehr Aufnahme generiert am Ende. Und das kann man auf jeden Fall auch mal gerne ausprobieren. Ich finde es eine äußerst unangenehme Trainingsform, aber ich halte sie für äußerst effektiv. Wenn du deine, weiß ich was, 5x5 Minuten auf dem Menü hast und die ersten 1,5 Minuten sind einfach knüppelhart. Und danach kommst du auf ein Niveau, wo du sagst, das hätte man eigentlich von Anfang an machen können. Warum mussten die ersten 1,5 Minuten sein? Aber das bringt halt, es quetscht halt noch mehr raus aus der Session, ja. Und dann, da hat man ja auch Freude dran, irgendwie. So, jetzt haben wir ziemlich
Ich dachte
viel.
Eigentlich,
ja, sag nochmal.
Ich, kurz, weil du gesagt hast, das ist unangenehm. Ich dachte eigentlich, nachdem du jetzt das zweite oder dritte Jahr Verfechter bist, dass das jetzt eigentlich mittlerweile Lieblingsformen sind von dir und dir das Spaß macht.
Also ja, es macht Spaß, wenn es fertig ist.
Okay.
Aber es gibt Momente, wenn du in den Intervallen drinne hängst, wo du dich einfach nur satt hast und denkst, das kriege ich heute nicht zu Ende. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel Indoor so eine Intervalle auf dem Fahrrad machst, im HIIT-Bereich, hat man ja auch zum Glück noch ein paar Stellschrauben, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Programm wie Swift benutzt und dann deine Session da reingeladen ist, kannst du ja auch noch reagieren, indem du den Gesamt-Effort prozentual herabsetzt. Das ist ja dann möglich. Wenn du merkst, schon im ersten Intervall, das wird heute nicht, wir werden heute keine 5x5 Minuten auf dem Niveau, ja, dann musst du nach dem ersten Intervall mal auf 95% runtergehen oder nach dem dritten dann vielleicht nochmal auf 90%, musst du dich halt anpassen. Und wenn du einen Gigatag hast, kannst du auch auf 105% hochgehen. Das ist auch möglich, ja. Also je nachdem, man muss immer mal gucken. Es hängt ja immer davon ab, wie ist die Ernährung gelaufen, wie ist dein Stresspegel im Alltag, wie war die Vorbelastung der Tage zuvor. Es ist ja nicht jeder Tag gleich und so labortechnisch ist es ja auch nicht machbar. Ja? Und im Laufen wird es noch viel schlimmer, noch viel schwieriger zu treffen. Da kommt noch das Profil, das Wetter, ja, der Wind. Das ist dann am Ende, wenn du die Vorgabe hast, lauf im 3:30-Tempo und du musst halt einen leichten Anstieg hoch, dann ist das halt nicht mehr 3:30, sondern es ist halt 3:50, ja, oder mal im Worst Case 4 Minuten. Muss dich halt anpassen, immer an die Gegebenheiten. Und ja, so ist es. Und der Trainingsplan gibt aber den Rahmen vor und die 80-20-Regel haben wir jetzt versucht zu erläutern. Ne? Also ich würde nach dem Prinzip vorgehen, zähl die ganze Session, ja. Immer, der Doc Zeller hat immer gesprochen von Session Approach, also quasi, was ist das Hauptziel der Einheit? Wenn es Hit ist, zählst du sie zu Hit. So, dann hast du meinetwegen eine Stunde lang Hit-Training gemacht mit deinen 30-30-Intervallen, hast du die Stunde bei Hit. So, und dann kannst du ausrechnen, wenn du 10 Stunden die Woche trainierst, kannst du noch eine zweite Stunde eine Hit-Session machen, ja, meinetwegen im Laufen oder im Schwimmen. So, und dann hast du schon deine 20%. Die anderen 8 Stunden sollten dann schon im GA-Bereich und Smooth mit dem Ziel Grundlagenausdauer gemacht werden. Ja, damit du eben die Gesamtbelastung nicht überziehst. Und damit du die Chance hast, diese Hit-Session auch wirklich im hochintensiven Bereich umzusetzen. Sonst bist du nämlich immer nur noch am Runterregeln und machst dann alles bei 90% oder 85%, weil du einfach völlig rund bist schon. Und das Ziel ist ja tatsächlich zu polarisieren. Also entweder richtig hart oder richtig locker. Ja, und diesen Mischbereich dazwischen, den wollen wir jetzt in der Vorbereitungsphase eigentlich aussparen, soweit möglich.
Genau. Jetzt müssen wir aufpassen, Konrad. Wir haben heute so viele Fragen. Wir müssen die Uhr im Blick haben. Ich erinnere, eine haben wir noch.
Ja.
Und genau. Also.
Du hattest selber auch eine Frage noch.
Genau, das ist die letzte erstmal.
Ah, genau. Okay, da sind wir uns einig. Denn du hast die Frage gestellt, was ist ein Ironman-Finish noch wert? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage.
Na, die Frage ist halt mir einfach nur im Kopf gekommen, weil ja, du ja dann quasi einfach letzte Folge meintest quasi, wo haben wir über Bahrain gesprochen, sehr ausführlich, haben das Rennen analysiert. Sind auch noch mal ein paar neue Punkte jetzt aufgetreten mit bisschen Abstand. Aber du meintest ja natürlich als Profi steigt man vielleicht dann auch aus und macht das nächste Rennen. Also so wie das früher die Russen dann einfach auch gemacht haben im Weltcup, jedes Wochenende irgendwo anders und neues Rennen und so weiter. Und da hat sich einfach für mich so im Gedanken, okay, also ich bin auch schon in Ironman nach Hause gewandert dieses Jahr in Kanada. Also ich hätte so und so nach Hause gemusst und natürlich hätte ich 20 Minuten vorher in der Wohnung sein können, aber und da ist einmal die Frage gewesen, wie ist das für Amateure, was sind deren Gedanken, sehen die das halt immer noch auch für Profis als unabdingbar, die Rennen nach Hause zu bringen oder ja, also was sind halt Gründe und was ist es für einen Amateur noch auch noch wert, ein Rennen nach Hause zu bringen im Gegensatz zum Profi oder ist es für den Profi überhaupt auch was wert oder geht es am Ende nur noch darum, 1, 2 und 3 und das ist eine relativ philosophische Frage, sage ich mal.
Definitiv und da musst du unterscheiden zwischen dem Profi und dem Age-Grupper, weil der Age-Grupper, der hat 1 oder 2 Ziele im Jahr und setzt dort alles auf die Karte, ja, und da ist das Finish natürlich das große Ziel, ja, und wenn es jetzt nur ein Rennen im Jahr ist, du machst meinetwegen Ironman Frankfurt, hast dich da angemeldet, fieberst seit 3 Jahren drauf hin, dann musst du das irgendwie ins Ziel bringen, ja, mit Hängen und Würgen und da geht man auch manchmal so einen Weg, der dann vielleicht nicht ganz gesund ist, 100%ig, ja, wenn man das Ding dann unter Schmerzen zu Ende läuft oder auch wandern muss und so weiter. Das hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert an der Stelle, weil du möchtest das Finish, du möchtest die Herausforderung bewältigen und am Ende die Medaille umgehangen bekommen. Der Profi hat ja eine ganz andere Herangehensweise. Das ist, du musst auf Ergebnis gehen. Ja, du musst quasi die Rahmenbedingungen mit einbeziehen und dann schon ans nächste Rennen denken. Du kannst nicht, wenn es dir schlecht geht, weitermachen, nur weil du das Finish gut findest oder diesen Lifestyle, dieses Never Give Up und so weiter oder diesen Mythos. Das könnte man machen, hundertprozentig, wenn man auf Hawaii sich seinen Profitraum erfüllt und als Profi auf Hawaii startet. Ja, da zieht man durch. Da hat ja auch dieses Jahr Sanders durchgezogen, obwohl er chancenlos, weit hinten, schlechter Tag, alles zusammengekommen und so weiter. Und trotzdem hat er das Ding beendet. Oder damals Frodo mit seinem Rückenproblem ist das Ding ja dann zu Ende gegangen, einfach weil es Hawaii war. Bei jedem anderen Rennen hätte man eigentlich aussteigen müssen. Ja, und das ist halt, finde ich, der Unterschied zwischen dem Age-Grupper und dem Profi. Für den Age-Grupper hat das Finish einen deutlich höheren Wert. Ja, und für den Profi hat das Ergebnis einen deutlich höheren Wert.
Ja, weil, wie du halt sagst, der Profi hat ja deutlich mehr Chancen im Jahr, kann viel mehr Rennen machen. Und natürlich muss man da halt mit seinen Ressourcen, die man im Jahr hat, oder auch über viele Jahre gewissenhaft umgehen und einfach gucken, wann man ja performt, beziehungsweise wie. Und natürlich auch den Vorteil, den die Profis halt haben, die Amateure ja nicht haben, ist ja auch allein schon die Meldung, ne, dem Meldethema.
Ja.
Quasi der Profi kann ja innerhalb von 2 oder 3 Wochen sich bei jedem Rennen melden, was der Amateur halt nicht machen kann. Und definitiv, das lässt das Ganze in einem ganz anderen Licht dann teilweise erscheinen.
Also wenn ich Profi wäre, würde ich das Thema tatsächlich so machen, wie das einige schon machen. Ich würde mich sehr, sehr viel anmelden bei vielen Wettkämpfen. Und damit ich quasi Reaktionschancen habe, wenn das Training quasi gut läuft, dann wird Plan A verfolgt. Wenn das Training eine Unterbrechung hat und man merkt, ich brauche noch 3 Wochen länger, dann meldet man sich dort wieder ab und geht auf Plan B. Wenn man dann in dem Rennen drin ist und es läuft taktisch, sagen wir mal, bescheiden und man merkt, hier werde ich heute nichts, ja, dann steige ich aus und versuche es eine Woche später nochmal. Das ist natürlich am Ende auch eine Kostenfrage, wenn du dann überall hinreisen müsstest. Ja, das ist natürlich zu bedenken. Aber wenn man so eine kleine European Tour macht und sich dann da überall anmeldet und dann guckt, wie man selber für sich als Profi die besten Ergebnisse einsammeln kann. Ja, am Ende guckt doch keiner mehr drauf, wo du mal ausgestiegen bist, sondern da, wo du mal auf dem Treppchen standst. Das ist am Ende das, was hängen bleibt. Und das musst du erreichen. Ja, so funktioniert das Business. Und da wäre ich jetzt nicht so kritisch aus meiner Perspektive und würde sagen, ja guck, der ist da ausgestiegen. Und auch noch aus taktischen Gründen. Der hätte ja ruhig noch zu Ende laufen können. Nee, hätte er nicht. Wenn er Profi ist, muss er sich die Körner sparen und muss eine Woche später nochmal antreten. Und da überlegst du dir, ob du auf Platz 14 noch den Halbmarathon zu Ende knüppelst oder ob du nicht nächste Woche lieber Top 3 versuchst.
Ja, auf alle Fälle. Macht auf alle Fälle Sinn aus der Perspektive.
Das ist halt ein großer Unterschied.
Ich denke halt.
Unterschied zwischen Profisport, ja.
Ja, und auch natürlich, wie du halt sagst, die Zeitphase, ne? Hawaii, Oktober oder Rennen im November, Dezember, wo dann 4 Monate Luft sind. Du musst dann natürlich das auch bringen. Also es gibt ja Athleten, die haben dieses Jahr, glaube ich, 5 oder 6 DNFs, haben aber auch schon große Rennen gewonnen. Das ist dann natürlich die Frage. Also ein Rennen im Jahr kann man ja schon nach Hause bringen. Genau.
Ja, wenn halt gar nichts zusammenläuft, ist natürlich auch schlecht. Man spricht ja auch manchmal hier von dieser mentalen Barriere, ne? Wenn du einmal ein DNF gemacht hast, dann fällt es dir die nächsten Male leichter. Und das ist ja dann auch eigentlich kein guter Trend, wenn du quasi dann zu schnell ein Rennen weggibst. Aber ich meinte ja die Perspektive, wenn du wirklich merkst, egal was ich jetzt noch reinstecke, egal was für einen Überlauf ich noch bringe, es wird am Ende nicht das erhoffte und erwünschte und benötigte Ergebnis rauskommen. Dann muss man eigentlich die Klarheit haben oder am Streckenrand jemanden, der mitrechnet, der dann sagt, das macht keinen Sinn.
Idee.
Ja, das ist du kannst dich heute hier noch verheizen und 3% deiner Form verballern, aber wäre besser, die Körner zu safen und nächste Woche XY zu starten.
Ja, so.
Das ist auch nicht schön, die Erkenntnis, aber das bringt halt dieses Business, dieser Profisport da mit. Ja, und gerade wenn jetzt hier PTO-Tour und 70-3 und dann doch noch Langstrecke und alles durcheinander, und du überall gucken musst, wo kannst du denn überhaupt was reißen, wo kannst du denn überhaupt als Profi dich positionieren und deine Erfolge verbuchen?
Ja, auf alle Fälle. Also mit der Zunahme und der Dichte der Rennen nächstes Jahr. Also gefühlt kommen ja auch jetzt jede Woche ein neues Challenge-Rennen in Frankreich raus. Also es gibt jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Rennen. Also du hast auf alle Fälle recht. Es gibt so viele Rennen nächstes Jahr. Es gibt mehr Athleten, aber auch die Rennen nehmen zu. Und da muss man natürlich dann schon einfach gucken, wie, was, wo Sinn macht und dass man halt das am besten einteilt.
Ja.
Genau. Damit haben wir ja die Frage eigentlich durch und dann haben wir ja eigentlich nur noch 2 Sachen, dann ist unsere Folge heute auch schon ganz schön pickepacke voll.
ja, schieß los. Was haben wir noch für 2 Sachen? Eine Sache weiß ich.
Also eine Sache ist quasi, wir haben viele, viele Teilnehmer bei unserem Gewinnspiel meines Wettkampfanzuges der Saison 2022. Und für alle Hörer, die Folge wird ja am Freitag um 17 Uhr ausgestrahlt. Um 20 Uhr am 23.12. geben wir auf unserem Instagram-Kanal den glücklichen Gewinner bekannt.
Alright, da wird in irgendeiner Art und Weise wird das gelost. Das werden wir hinkriegen.
Genau, und dann ja, könnt ihr euch darauf freuen. Wir haben dann demnächst, ich weiß nicht, ob es noch, also wir haben ihn dies Jahr noch als Gast, aber vielleicht erscheint er dies Jahr oder nächstes Jahr, da müssen wir unseren Mann im Hintergrund fragen, wie es aussieht mit dem Schneiden. Ich würde sagen, einen der aktuell schnellsten oder, ja, sage ich mal, sich anbahnendsten, schnellsten Mitteldistanz-Triathleten in Deutschland zu Gast und darauf freuen wir uns.
Ja, das wird ein spannendes Gespräch. Du willst die Katze nicht aus dem Sack lassen, ne? Ist aber in Ordnung, dann heben wir uns das noch auf. Ja, cool, da freue ich mich drauf. Bin ich selber sehr, sehr gespannt und endlich mal wieder ein guter Anlass, unseren eigenen Podcast zu hören.
Genau, in dem Sinne.
Ja.
Hast du noch was, Konrad?
Ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgeklickt hier in unserem Strava-Club. Es ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich, dich nicht in der Top 10 zu haben. Aber das war die ruhige Woche, ne? Und Wandern zählt ja nicht bei Triathlon mit rein.
Ja, und Yoga auch nicht.
Yoga auch nicht, nein. Das kommt alles on top. Ja, hier wird nur knallhart in Schwimmen, Radfahren, Laufen gewertet. Ja, und da war hier dein Kumpel Fabi Eisenlauer. Der war wieder sehr, sehr fleißig. Der ist gut im Training, gut im Saft. Na, und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Ich sehe Sven Wies, ich sehe die Nina, die fährt wieder viel Fahrrad. Naja, alle fleißig am Arbeiten. Hier, Christian Pfeiffer aus Dresden, auch fleißig. Ja, alter Studienkollege. Wir sind zusammen in der Unisportgemeinschaft geschwommen. Muss ich mal grüßen hier an der Stelle. Er ist immer noch topfit und richtig schnell unterwegs. Startet auch immer fleißig Liga. Das sollte ich vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, ne? Naja, schauen
Ja,
wir mal.
also die Aufrufe für dich für Liga, Regionalliga oder auch zweite Bundesliga häufen sich. Also mal schauen, wie lange dich darum noch drücken kannst.
Ein bisschen drücke ich mich noch. Aktuell läuft gerade von der Berliner Triathlon Union die Umfrage nach dem Berliner Triathleten des Jahres. Ich war sehr verwundert, dass ich nicht auf der Liste stehe.
Aber Flo Seifert steht drauf, habe ich gesehen.
Da stehen alle drauf. Chris Riedrich steht auch drauf. Er ist schließlich Berliner Meister geworden, glaube ich, auf der Kurzstrecke. Ja, das ist, aber hier so ein 70-3, 50-150-Sieger, der zählt offensichtlich nichts.
Ja gut, da musst du mal die Jungs fragen.
Auch geil gesagt, ne? 70-3, 50-150. Okay, habe ich selber gerade gemerkt, ja. Naja, du weißt schon, was ich meine halt hier. Der kleine Wettkampf im Rahmen des Großen in Irkna. Na gut. Ich kann damit leben, ist kein Problem. Ich werde meine Stimme abgeben, aber ich muss noch entscheiden, wem ich sie gebe. Weil ich glaube, die Nachwuchsjungs, die waren auch ziemlich gut unterwegs dieses Jahr. Wenn wir noch ein paar Ergebnisse googeln. Und dann stimme ich mit ab. Alright. Ja, haben wir es durch? Stunde, Kalle, Stunde. Ja.
Genau, in dem Sinne wünsche ich dir ein frohes Weihnachtsfest, allen Hörern auch, wenn ihr am 23. einschaltet. Viel Spaß, ja, entspannte Weihnachten, trainiert trotzdem ein bisschen und dann hören wir uns nochmal vor Silvester.
So machen wir es. Und definitiv wird hier trainiert an der Age-Gruber-Front, weil die Weihnachtsfeiertage und die scheinbar ruhige Zeit zwischen den Jahren ist ja für Hobbymenschen eine sehr, sehr lohnende Möglichkeit. Ja, der Profi schaltet da vielleicht einen Gang runter, der Age-Grupper schaltet einen Gang hoch. Ich werde mal gucken, wo meine Rolle steht und mal wieder ein bisschen mich draufsetzen. Ja, und dann ein paar Stunden aufholen, weil ich habe ganz schön abgelost so die letzten Wochen. Aber egal, das machen wir später mal. Ich komme wieder.
Okay, da bin ich mir auf alle Fälle sicher. In dem Sinne, Konrad, gib Gas und wir hören uns.
Alles klar, Aloha, Kalle.